Vorletzte Woche habe ich ein Team begleitet, 2,5 Tage mit meiner Kollegin Carla. Am Abend des ersten Abends, ich war so fertig und ich war so, was ist denn los? Jenseits von es gut machen müssen und so meinen Strukturen, die ich so aus meiner Kindheit mitbringe, war da irgendwie aber auch irgendwas anderes. Und so irgendwie, dann war ich so, ja, was ist das denn? Am nächsten Tag mittags sind wir drauf gekommen, wir wollen einfach zu viel. Und dann haben wir ganz viele Inhalte rausgenommen und haben in Anführungsstrichen nur dafür gesorgt, dass sie ihre Rollen klären und haben das Detail da drin rausgelassen, haben den nächsten Schritt darin rausgelassen, den Input zur Entscheidungsform rausgelassen und. Und plötzlich haben wir uns entspannt und es wurde viel flüssiger und die waren am Ende überglücklich. Die haben genau das bekommen, was sie genau brauchten. Und wir waren auch viel entspannter.
Hallo und herzlich willkommen bei Humans Are Happy. Ich bin Leonard Gabriel Heikster und heute spreche ich mit meinem Namensvettern Leo Meyer-Schwickerath. Leo und mich verbindet nicht nur ein gemeinsames Faible für gelingende Organisationsgestaltung, nein, ich habe sogar auch vor knapp 2 Jahren eine Fortbildung zum Prozessbegleiter in Leos Firma namens Tealbirds absolviert. Leo begleitet Organisationen nämlich darin, fluider und selbstorganisierter zu funktionieren. In einer Welt, in der starre Strukturen immer mehr an ihre Grenzen stoßen, wird diese Fähigkeit immer wichtiger. Und ich glaube, das hast du auch bereits in deinem Arbeits- oder in deinem Privatleben erlebt. Zumindest geht es mir persönlich oft so. Heute möchte ich mit Leo gerne über Potenzialentfaltung sprechen. Du hörst in diesem Gespräch daher, was Potenzialentfaltung in diesem Kontext überhaupt ist und wie wir uns diesem spannenden Thema sowohl persönlich wie auch ganz explizit beruflich immer wieder nähern können. Die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Gespräch erhältst du wie immer einmal pro Monat im Humans Are Happy Newsletter. Anmelden dazu kannst du dich über meine Website humansarehappy.org oder über den Link in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir aber erst einmal viel Spaß mit diesem Gespräch und ich sage herzlich willkommen, Leo.
Hallo Leo.
Wie schön, dass es klappt. Wir wollen über Potenzialentfaltung heute sprechen und darüber, wie das gelingen kann. In Zusammenarbeit, in Teams, natürlich auch im Individuellen. Ich glaube, darin entsteht ganz, ganz viel. Und ich glaube, dafür bist du ein total toller Gesprächspartner. Und ich freue mich, dass wir hier zusammenkommen. Denn wir kennen uns, das sage ich mal für die Hörenden, einfach schon einige Zeit. Jetzt seit, ich würde sagen, 2 Jahren ungefähr müsste das sein. Ich habe nämlich eine Weiterbildung gemacht vor 2 Jahren bei Tealbirds und das ist die Organisation, mit der du unterwegs bist. Was machst du denn mit Tealbirds? Erzähl doch mal.
Wir begleiten Organisationen auf dem Weg zur Potenzialentfaltung. Im besten Fall. Zufällig. Genau, also unser zentrales Thema ist kollektive Führung und wir fragen uns, wie wir uns im 21. Jahrhundert so führen können, dass wir uns als Menschheit nicht vor die Wand fahren, weil wir ja kollektiv Dinge kreieren, die wir individuell gar nicht wollen. Und das ist ja ein spannendes Phänomen. Wie kommt das denn? Und ich glaube, wir sind gerade in einer Zeit, wo wir in eine andere Art zu führen reinwachsen als Menschheit und von diesem Power-Over in so ein Power-With-Ding stolpern. Und ich glaube auch eher stolpern als reinwachsen. Und das ist unser Spielplatz, würde ich mal sagen.
Ja, das ist, ich mag ja diese New Work Bubble, aber ich würde sagen, lass uns gerne die Leute, die zuhören, nicht abhängen, Power Over und Power With. Ich würde es mir jetzt so von den Worten her im Kopf übersetzen, Macht oder wie würdest du sagen, ne, so Power, ich habe Macht über oder ich habe Macht mit oder wie kann man das gut greifen im Deutschen?
Möge die Macht mit dir sein. Genau, aber genau das ist es. Die Frage ist, wer hat welche Gestaltungsmacht in der Organisation? Und wie organisieren wir die Verteilung von Gestaltungsmacht? Und das, wie wir das organisieren, kann auf unterschiedliche Arten passieren. Und es kann auf eine Art passieren, wo ich, also es gibt zum Beispiel so ein neues Bild von Servant Leadership, also dienende Führung, die einfach nur dazu da ist, zu ermöglichen, dass ich möglichst gut arbeiten kann. Das ist ja ein ganz anderes Bild als da, wo wir herkommen, wo die Führung den Ton angibt und du hast ihr zu folgen. Also eine angstbasierte, überpowernde, ich krieg diese englischen Wörter einfach nicht raus aus meinem
Alles
Kopf.
Alles gut.
Überpowernde Art zu führen. Ne? Also wenn ich nicht mache, was du sagst, dann gibt's Bestrafung oder Belohnung, wenn ich's mache. Statt ich habe Bock, was in der Welt beizutragen und ich habe in mir, aus mir heraus, mich zieht's ja dahin, eine geile Welt zu co-kreieren. Und deswegen habe ich ja Bock, dir zu folgen in der Organisation, weil du dafür sorgst, etwas zu organisieren, damit ich zum Beispiel mein kleines Programm schreiben kann. Und du bist dann in einer anderen Rolle, die mehr Überblick hat zum Beispiel. Und das nennen wir dann vielleicht eine mehr Führung. Aber es geht dir nicht darum, über mich hinweg zu führen, sondern mich in ein Potenzial zu führen, wo wir direkt beim Thema sind.
Ja. Ja, ich würde dazu gerne zwei Begriffe einmal zu Anfang des Gesprächs klären, die jetzt beide gefallen sind. Der eine ist Co-Kreation und der andere ist kollektive Führung. Weil ich glaube, wir beide haben, wenn wir miteinander reden, einfach ein Verständnis davon. Aber ich kann mir vorstellen, weil für mich waren diese Begriffe, als ich mich zum ersten Mal damit auseinandergesetzt habe, auch neu, logischerweise, aber auch schwer zu greifen erstmal. Deswegen würde ich mal vorschlagen, ich erzähle mal ganz kurz, was ich verstanden habe und du kannst es dann total gut abrunden und ergänzen, weil du da, glaube ich, nochmal ein umfangreicheres Bild hast als ich. Kollektive Führung, was es für mich bedeutet, oder wenn man es jetzt in eine Definition packt, ist, dass situative und kompetenzbasierte in Führung gehen. So. Und im Organisationskontext, soweit ich es jetzt verstehe, heißt das eben, dass in einer bestimmten Situation, wo vielleicht mein Skill oder meine Fähigkeit am stärksten ausgeprägt ist, ich auch in eine Führung gehen kann, unabhängig davon, ob ich jetzt hier disziplinarisch oder fachlich irgendwem vorgesetzt bin.
So. Genau.
Das ist also eine sehr variable Handhabe davon, ich sag mal jetzt salopp, von wer hat hier den Hut auf?
Exakt.
Und das kann sich eben ändern, aber wenn Dinge, Strukturen sich so schnell verändern und hier in diesem Thema gehst du vielleicht in Führung und hier jetzt gehe ich in Führung und übermorgen macht das wer ganz anders bei einem dritten Thema, dann stellt sich natürlich die Frage, wer führt denn hier? Und das meint eben kollektive Führung, weil jeder Mensch in Führung gehen kann.
Genau. Und die Frage ist, wie können wir... Also es gibt ja, wenn ich mir zum Beispiel einen Wald angucke, dann gibt es ja irgendein organisierendes Prinzip, nach dem ein Wald super komplexe Strukturen hervorbringt und ein funktionierendes Ökosystem ist, wo ja keine zentrale Steuereinheit sagt, da geht's lang und du Baum, du wächst jetzt mal so und du Reh, du läufst da lang, damit da ein Weg lang geht.
Erzähl das nicht dem Förster.
Ja, genau. Also das ist natürlich eine Art von Führung, aus der wir kommen, wo wir, glaube ich, in was anderes reinwachsen. Aber ein Wald existiert auch ohne einen Förster.
Okay, ja, dann, nein, das war natürlich nur ein Spaß. Aber wie funktioniert das dann, wenn man das mit einem Wald vergleicht? Also du vergleichst jetzt eine Organisation mit einem Wald als super komplexes System. Da komme ich mit. Und der Wald organisiert sich selber, aber der spricht sich ja nicht ab. Das ist ja nicht so, dass... Also würde ich jetzt so mal, ja, dann
doch,
lass uns.
Genau, das ist ja das Spannende. Okay, es gibt ein ganz spannendes Buch, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, Das geheime Leben der Bäume, so heißt's, wo sehr stark beschrieben ist, wie der Wald sich abspricht. Also es gibt super viele Kommunikationsarten, zum Beispiel, wenn ein bestimmter Baum von einem Käfer befallen wird, dann schüttet der ein Pheromon aus, oder also ein Geruchsstoff oder irgendein Signalstoff. Es gibt auch irgendwelche Signale, die über die Wurzeln miteinander, über Pilzgeflechte und so austauschen und so, sodass dann die Bäume drumherum Harz produzieren, um sich gegen die Schädlinge zu wappnen. Also einfach nur so als ein Beispiel. Es gibt extrem viel Vernetzung und Kommunikation in dem Wald. Das sind nicht nur einzelne Bäume, die da rumstehen. Und das ist das gleiche Bild für eine Organisation. Also Wie kann es eigentlich sein, dass wir mehr dem organisierenden Prinzip folgen? Also wenn wir sagen Selbstorganisation, wer ist denn das Selbst, das organisiert? Und das ist eine Kunst, die es quasi zu lernen gibt oder das, wo wir herkommen, zu verlernen gibt. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Irgendwas dazwischen wahrscheinlich. Also wie stelle ich denn dann fest, dass es jetzt gerade in unserem Gespräch besser ist, dass du sprichst, weil bei dir gerade der kompetente Impuls liegt oder bei mir. Mhm. Das ist ja gar nicht so einfach.
Wir folgen ja keinem Skript hier, wir haben keinen Fragenkatalog, sondern im Grunde ist ja das auch kollektive Führung in diesem Gespräch hier. Und ihr habt da ja so ein Bild immer mit einem Regler, oder ihr habt ein Bild mit einem Regler erstellt. So, das ist wie so ein Schalter oder wie so ein Lautstärkeregler, den ich eben von ganz links nach ganz rechts schieben kann. Und auf der einen Seite ist eben die Struktur und auf der anderen Seite ist die Kultur. Und wenn ich dementsprechend den Regler weg von der ganz krassen Struktur, also jetzt für dieses Gespräch ein starres Skript, das vorgibt, wer wann was sagt, das haben wir nicht. Das heißt, wir schieben den Regler weg hin zur Kultur. Das heißt, dann brauche ich die innere Kultur. Also in mir das Spüren, wann hake ich vielleicht ein, wann ergänze ich was, wann lasse ich das Gespräch lieber laufen, wann stelle ich welche Frage. Und das kommt dann eben aus mir. Dann brauche ich aber eben die innere Kultur, dass ich die Struktur nicht brauche. Weil wenn Struktur, also Struktur gibt ja auch immer Sicherheit. Ich bin auch so ein Mensch, mir gibt Struktur total die Sicherheit.
Mhm. Genau, und es braucht zum einen diese, das, was, das nennen wir dann Selbstführung, also die Ich-Ebene von Führung, also dass ich in mir das differenzieren kann, bin ich jetzt dran oder nicht. Und dass ich es dann aber auch, da braucht es auch wieder Fähigkeiten, das mit dir in abspreche und welche Sprache benutzen wir da und welche Hilfsmittel, also wir sagen nicht, dass Struktur scheiße ist, sondern welche andere Art, vielleicht fluidere, also flüssigere Struktur hilft uns denn da auch dann, das besprechen zu können, wer jetzt gerade dran ist?
Das finde ich total spannend, weil natürlich ist Struktur nicht scheiße, sondern ganz im Gegenteil, wir brauchen Struktur in allen möglichen Ebenen, ne? Also so einen gewissen strukturellen Rahmen braucht es, weil sonst können wir uns ja auf gar nichts mehr einigen oder kaum Rahmen setzen für Zusammenkünfte, Zusammenleben, zusammen Zeit verbringen. Also immer, wenn es irgendwie mit anderen Leuten irgendwas ist. Also man kann ja die Struktur auch schaffen, aber wir brauchen Struktur. Das glaube ich auch. Die feine Sache ist jetzt hier, wann brauche ich wie viel Struktur? Mhm. Und da ist es wahrscheinlich um Potenzial, also um mein eigenes Potenzial entfalten zu können, notwendig, auch mal von einer angenommenerweise vorgegebenen Struktur abweichen zu können. So, das kommt mir gerade, ich weiß nicht, das war jetzt nicht quasi auf der Agenda, aber so schaue ich jetzt gerade auf dieses Thema Potenzialentfaltung.
Na, ich würde es vielleicht mal so ein bisschen konkreter in den Arbeits-, also in den Organisationsalltag übersetzen und dann mal auf Potenzialentfaltung von da aus schauen. Und zwar, also das Bild ist ja der Wald oder wie so ein Vogelschwarm, ne, wo die Führung ja jeden Moment ganz woanders ist, wenn man sich diese Stare anguckt, die so total verrückte Formen machen, wenn die fliegen. Das ist ja, da kann ich stundenlang zugucken. Und das Ding ist, dass, also die haben ja quasi keine äußere Führungsstruktur, so ein Vogelschwarm. Mhm. Die haben die Gesetze der Natur und, ne, Schwerkraft und so ein Kram und die orientieren sich aneinander, aber es gibt nicht ein Sternchen auf der Schulter und das sagt, das ist der Leitvogel oder so. Und das Herausfordernde für uns Menschen ist, dass wir da ja nicht sind. Also es braucht ganz, ganz viel, dass wir so fluide miteinander, das heißt, es hat, also ganz viel von dem, wie wir dann führen, braucht ganz viel Beziehung, die flüssig ist. Also ich kann mich die ganze Zeit auf dich beziehen, ich kann die ganze Zeit abbilden, was du in mir bist und ich in dir. Und diese Flüssigkeit haben wir nicht gerade, sind wir nicht als Menschheit. Also da, das ist einfach nicht da, wo wir sind. Und deswegen ist für uns kollektive Führung auch zu sagen, wo ist denn jetzt gerade spezifisch bei diesem Team oder bei der Organisation der Punkt zwischen so einer Struktur oder formalen Hierarchie, also so, ne, wo wir sagen, Führungskraft ABC, darunter Führungskraft XYZ und so, ne, die klassische Pyramide. Und wo steht ihr gerade auf diesem Spektrum und was ist so ein gesunder Schritt, den ihr machen könnt in Richtung mehr Selbstorganisation? Aber lasst uns nicht versuchen, der Vogelschwarm zu sein. Lasst uns nicht überfordern in dieser Entwicklung. Das ist für mich auch kollektive Führung, diese Fähigkeit zu haben oder zu entwickeln und auch ein Selbstbewusstsein als Team und als Führungskraft, das differenzieren zu können, dass jetzt nicht ganz viel Fluidität unser Ziel ist, sondern unser Ziel ist es ja, uns nicht zu überfordern da drin.
Ja, das finde ich ist ein sehr, also auch entlastendes Bild, weil natürlich, und das kann man jetzt auf Organisationen im Arbeitskontext übertragen, aber natürlich auch auf alle möglichen anderen zwischenmenschlichen Konstellationen, so, ne, du kannst ja nicht von, keine Ahnung, Punkt A zu Punkt, was weiß ich, G oder H oder sonst wie auf einmal gehen, sondern musst natürlich so einzelne Schritte einbauen. Und ich glaube, das ist zumindest in meinem Erleben häufig ein Punkt, dass Überforderung ganz schnell aufkommt, wenn man so eine neue Form vielleicht sieht. Ah, so könnte es funktionieren, aber das ist ja so weit weg von dem, wo ich gerade bin. So, das überfordert mich komplett. Das macht mir dann vielleicht auch voll die Angst. Ich habe total die Abwehr dagegen. Ja, und dann mache ich es halt nicht. So, ne? Deswegen immer diesen einen Schritt weiter. Das leuchtet komplett ein.
Genau, und deswegen ist auch unsere konkrete Arbeit in Organisationen oder Teams zu Potenzialentfaltung, aber auch zu den Regler quasi Richtung mehr Fluidität zu lenken, sieht praktisch häufig ganz anders aus und hat ganz häufig was damit zu tun, dass wir erstmal die formale Führung stärken. Also, dass wir erstmal was sortieren und stabilisieren. Und von da aus kann sich dann was entspannen und dann kann man gucken, will Mitarbeiterin A oder Mitarbeiter B vielleicht mehr Verantwortung für einen Bereich übernehmen und wollen wir vielleicht die Art, wie wir Verantwortlichkeiten verteilen, so ein bisschen fluider machen und, keine Ahnung, monatlich mal zusammen drauf schauen oder so. Also dass wir das von diesem jeden Moment schauen und wie ist es denn, dass wir das so ein bisschen, diesen Anspruch aus der aktuellen Organisationsrealität auch rausnehmen, weil wir, glaube ich, erstmal da rein stolpern dürfen, dass es dieses neue Bild gibt. Also wir kommen ja woher.
Was ist das, wo wir herkommen?
Wir kommen aus einer sehr langen Tradition von Macht über Hierarchie, also ganz, ganz große Pyramidenorganisationen, sowas wie die katholische Kirche oder der Staat, wo ganz klar ist, Ministerinnen oder Minister stehen ganz oben, dann kommen die Staatssekretäre, dann kommt bla, dann kommt bla, dann kommt bla. Und ich weiß ganz genau, wenn ich eine bestimmte Rolle habe, welches Rädchen im System bin ich denn gerade? Mhm. Und die unterste Ebene hat auszuführen, was die oberste Ebene vorgibt. Und es wird auch durchdekliniert. Also wird durchdefiniert.
Ja, genau.
Da kommen wir her.
Und ich verstehe voll, dass das natürlich Sicherheit gibt. So, ne? Dann weiß ich genau, wo bin ich hier gerade, dass es da, keine Ahnung, fängt meine Rolle an, da hört sie auf, da fangen meine Befugnisse an, da hören sie auf und ich mache das, was jemand mir sagt und andere machen das, was ich sage, wenn ich an entsprechender Position bin.
Das Ding ist, dass wir aber als Welt ja gerade in eine Situation geraten sind oder gefahren sind, also man könnte sagen geraten, wir haben sie ja mitkreiert, wo das überhaupt nicht mehr möglich ist, so zu steuern. Ne? Also auf Corona ist Ukraine-Krieg, ist Nahost, ist, also das hagelt ja am Stück Krisen. Mhm. Und wir müssen uns als Organisation fast täglich strategisch neu ausrichten, in welche Richtung wir denn fliegen wollen. Und ich glaube, deswegen gibt es auch aus der Organisation, auch aus der Wirtschaftswelt heraus, gerade so ein Antrieb, das selber diese Fragen zu stellen und selber Führung fluider zu machen und einfach, also weil es einfach nicht mehr geht, weil Organisationen zerbrechen vor dieser hohen Veränderungsgeschwindigkeit, in der wir sind.
Ja, ich habe dabei so ein bisschen die Frage, ob das Bild, also ich meine, die Organisationen, mit denen du jetzt arbeitest oder mit denen ihr arbeitet, das sind ja alles welche, die sich auf den Weg gemacht haben schon, ne, oder auf den Weg gemacht haben. Oder zumindest die Notwendigkeit erkennen. So,
ja, oder den Schmerz haben, weil sie so vor die Wand fahren, dass es nicht anders geht.
Ich glaube aber trotzdem, dass es ganz viele gibt, die da noch überhaupt nicht sind. Also eigentlich glaube ich auch, dass es der Großteil ist. So. Oder?
Ja, also das kann ich nicht so gut einschätzen, weil ich ja so ein kleiner Schwimmer auf dem großen Meer mit ganz vielen Wellen bin. Aber wir sehen, dass ganze Staatssysteme in die Krise kommen. Ne? Also wenn ich mir angucke, wie die Bundesrepublik durch die Corona-Krise so haarscharf durchgesteuert ist, dann sehen wir, wie auch dort das starre System ganz schön an die Grenzen kommt. Ich hatte da mal ein tolles Interview mit Pauline Paulik-Thiel, die im Grunde genommen meine Arbeit in die bis ins Kanzleramt reinmacht. Also die daran arbeitet, dass die staatlichen Strukturen fluider werden, so dass wir das Ruder noch rumreißen, so dass wir uns an den Klimawandel anpassen können als Staatsstruktur. Also ich sehe es tatsächlich überall. Also ich glaube, dass keine Struktur dieser Welt, keine Organisationsstruktur davon gerade nicht heimgesucht ist. Was nicht heißt, dass sie komplett dysfunktional sind. Ne? Also es funktioniert ja ganz viel darin. Und wir müssen jetzt auch nicht alles fluide machen. Also ein Notarzt soll sein Programm abspulen, wenn er an einem Notarztplatz ankommt. Der soll nicht erstmal reinspüren, will der Patient jetzt gerade führen oder soll ich jetzt führen, sondern da soll es einfach schnell gehen und standardisiert sein. Ne?
Ja.
Also das ist auch kollektive Führung, zu sagen, jetzt ist aber auch dran, dass wir ganz klar formale Führung haben. So.
Nicht das finde ich ist ein spannender Punkt, auch was du gerade gesagt hast. Ihr geht erstmal in Organisationen rein und stärkt die formale Führung. Also ich hätte mir jetzt natürlich erstmal das Gegenteil vorgestellt, aber es ist so ein Bruch mit der Annahme in dem Moment.
So, nicht immer, ne? Aber immer häufiger, weil wir gemerkt haben, dass sie einfach super überfordert sind erstmal. Und dass häufig, dass es erstmal cool ist, zum Beispiel verantwortlich, also sie wollen dann irgendwie anders, also so ein Klassiker ist, hey, wir merken, es ist irgendwie dran, was anders zu machen. Das ist so dieses aus einer Inspiration heraus und nicht nur aus dem Schmerz heraus. Ne? Mhm. Und so, ja, aber irgendwie ist es echt anstrengend, die ganze Zeit im Kreis zu sitzen und alle anzuhören. Oder wir wissen jetzt, ja, es ist jetzt irgendwie hier fluider und es ist ja auch cool und ich will dich ja jetzt auch irgendwie nicht in eine Richtung pushen, aber irgendwie wissen wir dann auch nicht mehr so genau, wohin geht's eigentlich und wer macht jetzt eigentlich was.
Ja.
Und da arbeiten wir häufig erstmal strukturell. Also wir geben den Tools an die Hand, wie man Verantwortlichkeiten sichtbar machen kann und sowas. Also
wie kann man das machen?
Na, zum Beispiel über rollenbasiertes Arbeiten, also inspiriert von Soziokratie oder Holakratie. Also im Grunde genommen, die einfachste Vision ist, aufzuschreiben, was unsere Verantwortlichkeiten sind und die dann zuzuordnen. Aber viel öfter und viel kleinschrittiger und vor allem aus dem Team selber heraus, als wir es von so Stellenbeschreibungen kennen. Also statt einmal im Jahr macht man das monatlich und statt, dass das irgendeine OE-Abteilung irgendwo in der Organisation macht, machen wir das als Team zusammen. Das ist so der kleinste Schritt dahin.
Kurzer Einschub. Ich habe die wichtigsten Erkenntnisse aus über 100 Folgen und mehr als 3,5 Jahren Humans Are Happy Podcast in einem 10-seitigen PDF zusammengefasst. In dem kostenlosen PDF Wirksame Wege für ein hohes Wohlbefinden lasse ich dich in 5 einfachen Kapiteln daran teilhaben. Um das PDF zu erhalten, trage dich in den Humans Are Happy Newsletter ein und ich schicke es dir automatisch zu. Die Anmeldung zum Newsletter findest du auf meiner Website humansarehappy.org oder natürlich als Link in den Shownotes. Einschub Ende.
Okay, gecheckt. Du hast gerade 2 Worte verwendet, Soziokratie und Holokratie. Was heißt das? Ich kann mir vorstellen, dass es nicht alle kennen.
Also Autokratie ist die Führung liegt bei einer Person und Soziokratie heißt, sie liegt im Sozialen, also im zwischenmenschlichen oder menschlichen Bereich und Holokratie oder Holakratie ist, das Holon ist das Ganze oder das die Mitte oder irgendwie sowas. Aber ich glaube, Google ist da schlauer als ich. Aber ganz praktisch übersetzt heißt es, dass wir, das sind einfach wie so 2 fertige Baukastensysteme, um genau dieses auf Augenhöhe arbeiten machen zu können. Vielleicht um es ganz salopp zu sagen.
Wie unterscheidet sich Soziokratie und Holokratie dann?
Also Soziokratie ist eine ursprüngliche Bewegung aus den Niederlanden, die eher aus dem gesellschaftlichen Reorganisationsgedanken kommt, also wie so ein Update der Demokratie, dass wir uns jeweils immer repräsentieren in größeren Kreisen und nicht einmal quasi die Führung wählen, sondern uns. Also ein kleiner Kreis, also zum Beispiel wir beide sind mit unserer Family, wohnen irgendwo und wählen die Person in den nächsthöheren Kreis und Das sind dann alle, die, keine Ahnung, in der Straße wohnen und die wählen dann wieder in einen nächsthöheren Kreis. Das sind alle, die in der Region wohnen und so weiter und so fort. Und so, das ist quasi eine andere Art von Führungssystem da drin. Mhm. Und die Soziokratie wurde irgendwann von Brian Robertson genommen, einem Amerikaner, der sehr gewieft ist im Marketing, der aber auch noch sehr viel Effizienzgedanken damit reingebracht hat. Getting Things Done ist so eine Methodik, die er mit reingebracht hat. Und das sehr, das kennst du, okay, das sehr einfach sehr viele so sehr geile Effizienzstrukturen noch verflochten hat und dann eine Brand da draus gemacht hat und das dann Holakratie genannt hat. Also im Grunde genommen ist der Grundgedanke genau der gleiche.
Das finde ich ja total spannend. Das heißt, alle, die über Holacracy oder Holakratie reden, die sind eigentlich dem Marketing-Gag aufgesessen, oder?
Ja, es bringt schon ein Update mit sich aus der ursprünglichen Soziokratie. Und gleichzeitig ist es auch ein Update in eine Marketingwelt, also in eine Trademark-Welt. Es gibt ein Trademark. Es ist eine Registered Trademark.
Das wusste ich nicht. Das finde ich total spannend. Holokratie wirkt immer, finde ich, so, wir nehmen alle mit und das ist so, ne, also eine Trademark ist einfach das Gegenteil von kollektiver Führung für mich. Mir gehört der Bums und ich habe und ich habe das Recht daran, es zu benutzen und kann alle verklagen, die es gegen meinen Willen nutzen. What?
Ja, genau.
Ich habe ja gerade ein totales, das ist ja hier ein vollkommener Groschenfall. Ach du Scheiße.
Bittisch.
Ja, also oh Mensch. Dann weiß ich auch nicht so richtig gerade. Also okay, aber vielleicht, ich möchte jetzt nicht zynisch sein, aber das finde ich total interessant, dass es, wenn man so will, ein Marketing-Gag ist.
Ja, aber es ist, also deswegen setzen wir auch alles unter Creative Commons. Also das ist der Grund, warum ich vertrete das auch nicht, diese Haltung. Und gleichzeitig hat Holakratie auch was groß gemacht, was Soziokratie nicht groß machen konnte, weil es dadurch anders Ressourcen akquirieren konnte und dadurch auch was standardisiert hat. Also es ist nicht nur Scheiße, möchte ich sagen. Und es gibt aber ganz viel in Holakratie, was man benutzen darf, wenn man es einfach unter Creative Commons Soziokratie stellt, weil es aus der Soziokratie ursprünglich kommt.
Und okay.
Dann ist wieder easy. Deswegen gibt es auch Soziokratie 3.0 und da gibt es wieder ganz viele Sachen, die man wieder benutzen kann in Creative Commons.
Was heißt Creative Commons?
Das ist eine Weiterentwicklung von Copyright. Also ich habe etwas in die Welt gebracht und da habe ein Copyright drauf. Das heißt, alle, die das benutzen, keine Ahnung, die Marke VW, müssen Gelder bezahlen. Das ist Copyright. Oder die Trademark, was das Copyright ist, wenn ich einen Song mache oder ein Buch schreibe. Und Creative Commons heißt, ich kann als Kreator oder Kreatorin von Inhalten bestimmen, auf welche Art jenseits von kommerzieller Nutzung, also jenseits, dass mir jemand Geld dafür bezahlen muss, das geschützt ist. Da gibt es verschiedene Stufen. Und wir zum Beispiel sagen, unsere Sachen darfst du benutzen, egal ob kommerziell oder Non-Profit. Es ist uns egal. Du darfst es einfach benutzen. Das Einzige ist, du musst uns als Quelle nennen. Das ist uns wichtig. Und das kannst du bestimmen. Du kannst auch sagen, benutze es und es mir ist wurscht, ob du mich als Quelle nennst. Das ist zum Beispiel bei Pixabay, bei den Fotos, das ist eine Fotoplattform, da sagen die, das ist mir egal, du darfst es entscheiden, ob du mich als Quelle nennst oder nicht.
Ja, okay, gecheckt. Was in mir gerade so kommt irgendwie ist, ich kann mir vorstellen oder ich spüre so einen Widerstand, das ist total lustig, den ich eigentlich, also ich finde kollektive Führung und das fluider werden, das vielleicht doch nicht gegen die Wand fahren von Gesellschaft und Umwelt und dafür Anpassungen vorzunehmen, finde ich alles total super. Was ich trotzdem in mir spüre gerade ist so ein, das ist aber alles ja furchtbar anstrengend, ne? Dann müssen wir uns hier beschäftigen jetzt mit Rollen, mit Verantwortlichkeiten, mit irgendwelchen Worten, die ich nicht kenne und außerdem ist das Ganze noch ein Trademark. Also, ne, ich überspitze es jetzt. Aber das ist doch bestimmt eine Barriere, der ihr total häufig begegnet. Und ich kann mir auch vorstellen, dass manche, die jetzt gerade zuhören, das so haben, so, oh, das ist alles total hochgestochen und super anstrengend, gar keinen Bock drauf. Ist das etwas, was du häufiger hast, oder so eine Abwehrhaltung, die du kennst in deiner Arbeit?
Ich glaube, mein Job als Begleiter ist es, das Team da zu treffen, wo es tatsächlich ist.
Mhm.
Und das ist für mich ein kontinuierlicher Lernprozess. Nur so viel reinzugeben von dem, was wir jetzt besprochen haben, was die gerade verarbeiten können und was denen an ihrem Punkt auf dem Regler zwischen Selbstorganisation und formaler Führung, was denen da gerade hilft. Weil ich ganz häufig die Teams dann überfordere. Ich mache das, weil ich denen dann zu viel zumute, oder?
Ja. Das finde ich total spannend, weil das kann man ja auf ganz viele andere Sachen auch übertragen. Du hast halt in irgendeinem Feld eine hohe Expertise, und ich kenne das häufig, dass ich dann so denke, ja, ich bin nur gut, wenn ich so das komplett zeige. Nein, aber man muss eigentlich immer so voll bei den Basics anfangen und Leute eben da abholen, wo sie sind. Das kenne ich auch aus verschiedenen Kontexten. So. Und ich glaube, die Diskrepanz, die ich gerade spüre, ist so, boah, ich kann mir vorstellen, so wie wir gerade drüber reden, da sind viele nicht, oder viele, die jetzt vielleicht auch zuhören, nicht, ne? Und dann kommt vielleicht so ein, boah, what? Das ist ja alles total anstrengend. Und dann finde ich es total spannend, wie du sagst, so, ja, es ist meine Aufgabe und meine Verantwortung, die Leute da zu treffen, wo sie gerade sind. Wie funktioniert das denn, dass du diese so einschätzen kannst? Oder wie findest du das heraus?
Ja. Indem ich merke, wann ich mich anstrenge. Das ist ein guter Indikator.
Ja.
Das hatte ich jetzt vorletzte Woche, habe ich ein Team begleitet, 2,5 Tage mit meiner Kollegin Carla.
Mhm.
Wir waren am Abend des ersten Abends, ich war so fertig, und ich war so, was ist denn los? Jenseits von es gut machen müssen und so meinen Strukturen, die ich so aus meiner Kindheit mitbringe, war da irgendwie aber auch irgendwas anderes. Und so irgendwie, dann war ich so, ja, was ist das denn? Am nächsten Tag Mittag sind wir drauf gekommen, wir wollen einfach zu viel. Und dann haben wir ganz viele Inhalte rausgenommen und haben in Anführungsstrichen nur dafür gesorgt, dass sie ihre Rollen klären, und haben das Detail da drin rausgelassen, haben den nächsten Schritt darin rausgelassen, den Input zur Entscheidungsform rausgelassen und. Und plötzlich haben wir uns entspannt und es wurde viel flüssiger, und die waren am Ende überglücklich. Die haben genau das bekommen, was sie genau brauchten. Und wir waren auch viel entspannter.
Ja, total, total gut. Ich finde, also das ist lustig, weil was ich spüre jetzt während der Aufnahme ist auch so, ja, stimmt, das entspannt. So, ne, dann vielleicht das und das und das vielleicht einfach rausnehmen und ja, mit den einfachen Sachen weitermachen. Ich würde gerne mit dieser Haltung nochmal auf unser ursprüngliches Thema kommen, nämlich Potenzialentfaltung. Wenn wir es jetzt nicht so hochstecken müssen und groß machen müssen, was sind so aus deiner Perspektive, also vielleicht sagst du auch so, man kann es gar nicht eingrenzen, weil es so individuell ist. Das kann ja sein. Ne? Aber ich hatte mir das in unserem Vorgespräch aufgeschrieben und ich finde das irgendwie eine total schöne Frage. Was verhindert Potenzialentfaltung oder was fördert sie? Und wenn wir uns frei machen von dem, ich muss es jetzt hier perfekt machen, so, was sind so diese einfachen Punkte, wo man da anfangen kann? Hast du einen Impuls?
Ja, ich glaube erstmal, was ist überhaupt Potenzialentfaltung aus meiner Perspektive?
Ja.
Können wir wieder so einen Baum nehmen oder so ein, also das Faszinierende ist ja, ich schmeiße einen Samen da vorne in den Boden, und ohne dass ich an dem Gras ziehe, den Spruch kennen wir ja, wächst daraus ein Grashalm. Also es gibt ja irgendwie, irgendwas wächst ja von selber. Also irgendwas entfaltet sich ja von selber. Und das Gleiche passiert ja mit uns Menschen, ne? Also Eizelle und Spermium, bumm, und es wächst ja. Also im Bauch passiert ja auch nichts anderes als Caring und dann, also Fürsorge auf Deutsch.
Mhm.
Was heißt caring nochmal auf Deutsch?
Ja.
Und es entfaltet sich. Und dann kommt dieses Kind auf die Welt und es entfaltet sich. Es will sich ja entwickeln. Also es gibt einen in uns lebenden von selber Entfaltungstrieb. Das ist einfach Teil von Menschsein, dass wir uns immer weiterentwickeln. Und es hört nie auf. Das hat jetzt auch die Neurowissenschaft festgestellt. Unser Hirn bleibt immer das kennst du dich bestimmt besser aus als ich, ne? Aber dass die Nervenzellen Veränderungen bis ins hohe Alter, bis zum Tod gegeben ist, weil man dachte ja irgendwann, hat aufgehört zu lernen, das Gehirn ist entwickelt und dann spulen wir nur noch Leben ab. Und man hat festgestellt, das ist nicht so. Das heißt, Potenzialentfaltung, ja, mega, ich finde es richtig gut. Also es macht das Leben ja für immer interessant.
Ja.
Und ich glaube, das ist, das erstmal so ins Zentrum zu stellen, dass es hier erstmal auf einer Ebene gar nichts zu tun gibt, sondern das lebt in uns. Das ist so, wie ich ja nicht aktiv atmen muss, muss ich auch nicht aktiv Potenzial entfalten. Außer ich brauche natürlich, dass dieser Samen, der da im Boden ist, Wasser bekommt und Licht und also Sonne und nicht zu warm und nicht zu kalt. Also es braucht ja schon eine Umgebung dafür.
Mhm.
Und ich glaube, das sind die spannenden Dinge, die wir uns angucken können, wenn wir mal so von den Basics von Potenzialentfaltung ausgehen. Also, ich muss es gar nicht aktiv vorantreiben. Und wenn ich das denke, dann ist das ein spannendes Ding, was wir uns mal angucken können, warum das so ist, weil wir das ja so gelernt haben irgendwann. Und was brauche ich eigentlich für ein Umfeld, in dem ich mich gut entfalten kann?
Aber was ist das für ein Umfeld? Weil, also wenn ich jetzt so dir zuhöre, dann kommt, finde ich, der Eindruck, ja, also so ein Baum, der wächst halt von alleine und deswegen muss man da nichts machen. Aber ich bin dann ja doch kein Baum. Also.
Genau, du bist ja ein Mensch.
Ein bisschen mehr muss ich ja schon, also genau. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich einfach nur mein volles Potenzial entfalte von ganz allein. Also da gehe ich nicht mit.
Nee, nicht von ganz allein, aber also dann, was in dem Bild vom Baum, das Wasser und die Sonne ist, sind wir Menschen ja füreinander.
Okay.
Also ich brauche zum Beispiel, also ich habe eine kleine Tochter und die bringt ja irgendwas mit, also ihr Samen bringt ja irgendwas mit. Wir sind ja alle super unterschiedlich, wenn wir auf die Welt kommen. Mhm. Und zum Beispiel, die ist sehr jung und dann lag da so eine Trommel rum und die liebt es, auf dieser Trommel rumzutrommeln. Und dann braucht es natürlich mich als ein Gegenüber, einen Menschen, der das in ihr bestärkt und sieht und sagt so, oh, das macht dir Freude, ja Wahnsinn. Dann setze ich mich mit ihr hin und habe Freude mit ihr zusammen, dass sie sich daran erfreut. Das ist das Gießen, das wir brauchen. Also eine Bestätigung in meinem Nervensystem von ihrem Nervensystem.
Das finde ich verständlich tatsächlich, weil das geht jetzt auch wieder in diese Richtung von dem Servant Leadership, also von dem Dienen, von der dienenden Führung, wenn du so willst. Das ist ja das Gleiche. Du bist in dem Moment die, wenn du es ja so technisch ausdrückst, die Führungskraft deiner Tochter. Siehst so, ah ja, okay, da hast du, ne? Ja, es ist ja so, ne? Da hast du eine Neigung und eine Eignung, wenn wir jetzt in dem Duktus bleiben, und dann fördere ich das halt. Ja. So, und schaffe eben den Raum, dass du dahingehend dich entwickeln kannst. Natürlich muss das im Organisationskontext auch mit den Zielen und Belangen der Organisation vereinbar sein, genauso wie es im familiären Kontext auch nicht nachts um drei funktionieren würde wahrscheinlich, sondern halt tagsüber besser mit dem Trommeln und so weiter.
Genau, und das ist auch, es gibt grundsätzliche Unterschiede zwischen elterlicher Führung und organisationaler Führung. Und das ist einer, den du ansprichst, ne? Dass wir als Organisation einen bestimmten Sinn, Zweck oder eine Ausrichtung haben, dem wir dienen. Also deswegen kommen wir ja zusammen, keine Ahnung, ne? Mehr kollektive Führung in die Welt bringen zum Beispiel, ist unser. Oder gesunde Führung in der Welt.
Oder Geld verdienen.
Es gibt viele Organisationen, die das als ihren Hauptsinn und Zweck haben, ne? Also For-Profits, die vor allem Aktienorganisationen sind, also wo das ist ja per Gesetz dann deren Pflicht, das zu tun. Und das ist natürlich auch das Problem, weil in dem Moment, wo das Wichtigste ist, und ist, brauche ich auch mehr Macht über Führung, weil ich dann ja weniger eine intrinsische Motivation der Menschen habe, die da dahin kommen, weil das dann vielleicht mehr die intrinsische Motivation ist, nur Geld zu verdienen. Also es ist ja was Extrinsisches, also was Äußerliches.
Mhm.
Und je mehr eine Organisation einem Sinn und Zweck sich verschreibt, wo sich die Leute von selber angezogen fühlen, desto besser funktioniert auch Selbstorganisation oder kollektivere Führung oder mehr Eigenverantwortung. Macht ja auch Sinn. Wenn ich Bock habe, dass, keine Ahnung, der Wald grüner wird, dann habe ich Bock, bei einer Organisation zu arbeiten wie Ecosia, eine Suchmaschine, die Bäume pflanzt. Ich liebe die, die sind super cool auch, by the way. Alle auf Ecosia wechseln, die es können. Und dann brauche ich ja, genau, und da wird dann Potenzialentfaltung und Organisationsentwicklung, da verheiraten die sich. Da ist es nicht mehr zwei. In so einem Kontext, wo die Organisation sich einem Sinn und Zweck verschreibt, von dem ich mich angezogen fühle, dann zu dieser Organisation komme. Und in dem Moment fängt es ja an, übereinander zu liegen, dass ich mich entfalte und dass das gut für die Organisation ist. Das ist das, wo wir eigentlich hinkommen wollen.
Ja, finde ich ein total stimmiges Zielbild. Ich glaube, häufig sind viele Organisationen, die ich kenne, die sagen dann halt auch irgendwie so, ne, unsere Mission, unsere Vision, bla bla bla, dazu wollen wir beitragen. Am Ende ist es dann häufig eher irgendein tolles, teures Strategiepaper, was runtergelesen wird, anstatt wirklich intrinsischer Motivation. Aber wenn es so hinkommt, dann stimmt das natürlich.
Ich glaube, es ist mehr als das, weil wenn eine Organisation nicht so stark intrinsisch motiviert von sich selbst aus, weil sie so cool ist, dann ist es eine äußere Struktur, die uns orientiert. Also wir brauchen es trotzdem. Ja. Wir brauchen trotzdem, dass eine Vision vorgegeben ist, eine Mission. Die fühlt sich dann so ein bisschen an wie so eine Tapete und wie so ein Anstrich.
Ja, okay.
Aber es ist sie ja auch. Ja. Ist auch okay. Weißt du, ich will nicht sagen, dass das schlechter oder besser ist. Es ist nur weniger intrinsisch motiviert.
Hier kommt einmal eine kurze, unbezahlte und von Herzen gerne eingesprochene Werbung. Bald startet wieder die Thielbirds Academy, die ich selbst vor 2 Jahren durchlaufen habe. Die offizielle Anmeldefrist ist zwar schon abgelaufen, aber ein paar NachzüglerInnen nimmt Thielbirds immer noch auf. Ich kann für meinen Teil nur sagen, mich hat die Thielbirds Academy sowohl beruflich wie auch privat echt ein großes Stück weitergebracht. Und daher empfehle ich sie auch wirklich von Herzen gerne weiter. Alle Infos dazu findest du unter thielbirds.de/academy oder über den Link in den Shownotes. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Folge.
Ja, total gut. Nee, das kann ich super gut annehmen, weil in dem Moment, wo man sagt, wenn ich sage, das ist eine Tapete, dann darf sich's auch anfühlen wie eine Tapete. Aber wenn ich sage, das ist hier unser über alles und dann ist es in Wahrheit nur eine Tapete, dann habe ich halt eine Dissonanz. Aber ja, das stimmt. Das ist dann auch eine Frage, wie kommuniziere ich?
Und ich glaube, das erleben viele, das fühlen viele Menschen, diese Dissonanz.
Natürlich. Voll. So. Und das ist, glaube ich, auch wieder, was wir vorhin ganz am Anfang hatten, mit dem, wann fühle ich, ne, wir haben jetzt kein Skript für diese Folge, sondern ich fühle eben, ey, wann ist das hier jetzt stimmig oder nicht? Wie kann ich das äußern oder nicht? Ja, das macht total Sinn. Ich würde gerne eine Sache noch fragen, was im Beispiel des Baumes der Regen und die Sonne ist, ist im Beispiel des Menschen was genau? Gibt es so Zutaten, wo du sagst, bei denen du sagst, die sind immer wieder gefordert, damit ich mein Potenzial entfalten kann?
Also es gibt verschiedene Bedürfnismodelle in der Welt und ich bin ja auch entwicklungstraumatherapeutisch ausgebildet und dort gibt es zum Beispiel ein Bedürfnismodell, wo wir sagen, es gibt 2 Grundbedürfnisse oder 3. Und machen wir mal 2, es ist einfacher, das ist Becoming and Belonging, also werden und Teil sein von etwas. Und Belonging ist, ich komme auf die Welt und bin umsorgt und bin Teil von etwas und kann mich als Teil von etwas erleben und werde auch nicht rausgekickt, sondern bin einfach Teil von etwas. Becoming ist, ich werde zu etwas. Das ist ja genau Potenzialentfaltung. Und ohne, dass dein Belonging nicht einigermaßen bedient ist, dein Bedürfnis danach, also eine bestimmte Art von psychologischer Sicherheit, zum Beispiel in einer Firma könnte das sein, ich habe ein Vertrauen darin, weil ich, keine Ahnung, schon ein paar Jahre da bin, mit meiner Führungskraft spreche ich immer wieder darüber, ja, du bist, wir wollen dich hier haben, wir haben ein Commitment dazu, wir haben deinen Vertrag entfristet, wir schauen zurück auf etwas, wo wir erleben, dass wir haben einfach so positive Erlebnisse von unserer Zusammenarbeit funktioniert. Ich, keine Ahnung, so profane Sachen wie, ich bin Teil einer Marke oder einer, weiß ich, kann mich mit was identifizieren. Das sind so Belonging-Sachen. Ich kriege ein Gehalt, damit ich mein Leben unterstützen kann. Das ist auch was, ne? Das heißt, ich kann auch hier bleiben. Und wenn das gegeben ist, dann kann auch Becoming mehr eine Rolle spielen. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass das eine Voraussetzung dafür ist. Oder bin ich in meiner sozialen Struktur außerhalb von Organisationen so sicher eingebunden, dass ich innerhalb der Organisation viel mehr Risiken eingehen kann, was Neues reinzubringen und im Zweifelsfall auf Widerstand zu stoßen und vielleicht halt dann will die Organisation plötzlich nicht mehr, dass ich da bin, weil man zu viel Krawall macht, wird man ja manchmal auch rausgekegelt.
Ja, total, total. Also, aber das heißt jetzt in einfachen Worten ausgedrückt, dass mein Bedürfnis nach Zugehörigkeit zur Gruppe und Sicherheit in der Gruppe gestillt sein oder befriedigt sein muss, damit ich eben mich auch traue, neue, unbekannte Wege zu gehen, die eben das Becoming dann wären.
Ich würde es vielleicht eher so sagen, dass mein Belonging im Leben generell gestärkt genug sein muss. Und manche machen das dann mehr übers Team und manche sind aber auch so sicher jenseits von Team eingebettet, dass sie das gar nicht so sehr in der Organisation suchen oder brauchen. Aber dass wir als Menschen diese beiden Grundbedürfnisse haben und dass die in irgendeiner Form austariert sein müssen.
Ja, okay, aber das finde ich total spannend, so auch als Bild. Bedeutet, ich brauche einen Punkt, von wo ich starte, um irgendwo hinzukommen. Das erschließt sich intuitiv, finde ich auch sehr. Okay, kann man ja so mal mitnehmen als Bild.
Also so ganz konkret, um es mal auf Organisationsalltag runterzubrechen, das Team, das wir vor 2 Wochen begleitet haben, das war ein Offsite und also genau, wir sind einfach in ein Hotel gegangen, 2,5 Tage außerhalb der Organisation und die haben dann auch noch so Ausflüge gemacht und haben sich auch zwischendurch Zeit gehabt zu sagen, hey, wir sind echt cool und wir finden uns cool und wir freuen uns, dass wir hier sind. Also so ganz, so kleine Sachen können auch Interventionen sein, die Führungskräfte mit reinbringen. Also wie so ein Teamgefühl kreieren, darunter läuft es häufig.
Das stärkt das Belonging, also das die Zugehörigkeit.
Genau.
Ja, macht sehr viel Sinn. Ich muss mich zugehörig zur Gruppe fühlen, um dann eben daraus mich sicher bewegen zu können. So. Und das kann man ja auf alle möglichen Kontexte übertragen, ob das jetzt in Freundschaften ist, in familiären Kontexten, im Aufwachsen ist oder eben in Organisationen. Das, das ist, glaube ich, sehr weit übertragbar. Total spannend. Ich gucke ein bisschen, ja, sag mal,
Also das zweite, du hast ja nach Zutaten gefragt.
Ja.
Und ich glaube, die zweite Zutat ist, das, was ich vorhin meinte, das Aktualisieren in dir, also das Bestätigen von etwas. Also du brauchst gegenüber, dass das dann, es läuft häufig unter dem Wort Förderung. Also es hilft, dass eine Führungskraft deine Entwicklung selber auf dem Schirm hat und zum Beispiel dich regelmäßig zu Entwicklungsgesprächen einlädt. Also das ist ja wie so ein Klassiker.
Ja.
Und da sind wir bei fluideren Strukturen, dass zum Beispiel habe ich in dem ersten Startup, in dem ich gearbeitet habe, hat mein Chef gesagt, du, weißt du was, wir wachsen so schnell, ganz ehrlich, schnapp dir einfach die Arbeit, auf die du Bock hast. Und das hat dazu geführt, dass ich von einem Qualitätsingenieur mich entwickelt habe zu einem Organisationsentwickler, weil ich viel mehr Bock hatte auf Teams, also Team-Auszeiten moderieren und ne, Teammeetings moderieren und ja. Verantwortlichkeiten klären und so ein Kram. Und das ist das Zweite, wo in Organisationen wir ganz konkret Potenzialentfaltung fördern können, ist zu schauen, wie kann denn unsere Struktur so fluide sein, dass ich auch, wenn ich in eine Verantwortlichkeit reinwachsen will oder ein neues Feld, dass ich dir das auch ermögliche. Und dass du dir das vielleicht sogar auch mehr ziehen kannst, statt dass ich das die ganze Zeit für dich bauen muss. Also, dass du das auch anfängst selber zu. Und das ist dann, wenn dann Teams zusammensitzen und sagen, wir haben folgende Rollen und folgende Verantwortlichkeiten und ich habe Bock, die Rolle so und so zu machen. Das hatten wir vorletzte Woche auch zum Beispiel. Und am Ende waren alle Rollen verteilt.
Ja, mega gut. Also das ist ja ein schönes Positivbeispiel dann. Total, also finde ich total klasse, wenn dein Vorgesetzter sagt, ja, such dir einfach die Arbeit aus. Ich glaube, das ist auch nicht bei vielen Leuten Realität, ehrlich gesagt, aber wenn es in dem Moment so klappt, mega, mega gut.
Genau, es gab auch die Klopapierjobs oder die Kloputzjobs. Und da braucht es wieder ein Belonging. Und zwar zum Beispiel in dem Team total klar, dass ich nicht nur das, worauf ich nur Bock habe, mache, sondern auch fürs Team Kloputzjobs mache innerhalb des Teams. Und da kommt wieder das, ne, also als Führungskraft hat sie dann zum Beispiel Menschen gespiegelt, ich sehe dich da rein wachsen, ich glaube, du kannst dir das zutrauen. Und du bist aber auch mit deiner speziellen Expertise XYZ hier, weil wir dich da auch brauchen und deswegen sehe ich, also brauche ich das als Führungskraft von dir. Also
ne? Ja, total gut. Ja, wow, ey, ganz schön viel drin. Ich gucke auch ein bisschen auf die Zeit. Ich weiß, dass du gleich einen Termin hast. Wir hatten ja ein paar Versuche, bevor diese Folge gestartet ist, erstmal das Ganze ans Laufen zu bekommen. Aber auch das hat geklappt und von daher freue ich mich, dass wir jetzt diese Aufnahme hier heute doch schon jetzt durchführen konnten. Und ich glaube, da war echt einiges an Inhalten drin. Und ich glaube auch manches, was man so auf der zweiten Ebene erst sich selber mitnehmen muss, ne, oder sich selber mitnehmen kann, was man vielleicht mit einer Transferleistung erst anwenden kann. Häufig ist es ja so, dass wir gerne einfache Quick Wins, einfach übertragbares Wissen, konkrete Ratschläge bekommen wollen. Und ich glaube, gerade in diesen Inhalten ist es manchmal einfach total schwierig. Also mir ist es zumindest so gegangen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich glaube, die Themen einfach so zu übertragen und das für sich rauszuziehen, was funktioniert und wo man sich innerlich bei entspannt und eine Resonanz spürt, dann ist da unfassbar viel drin. Von daher danke ich dir jetzt hier schon mal für die wichtigen und tollen Impulse. Und wenn du möchtest, dann gehen die letzten Worte an dich. Oder wenn du noch ein Thema aufmachen willst, dann machen wir auch das noch auf. Also dafür wollen wir den Raum auf jeden Fall haben. Nur das war mir jetzt schon mal wichtig zu sagen.
Na, vielleicht, ich mag das mit diesen Quick Wins, was du sagst.
Ja.
Also ich hatte ja keine Ahnung, dass es überhaupt sowas gibt wie Organisationsentwicklung. Und ich habe Organisationsentwicklung praktiziert in dieser ersten Organisation. Einfach nur aus einer Neugierde heraus und weil mich daran was gefuchst hat, weil ich in dem Projekt davor das Projekt vor die Wand gefahren ist und mich gefragt hat, woran lag das denn? Mhm. Das heißt, wenn du zuhörst, in irgendeinem Team arbeitest oder Führungskraft bist und ihr merkt, oh, irgendwas ist hier ätzend oder ich bin einfach von irgendwas inspiriert, das mal auszuprobieren, dann würde ich dich einfach dazu einladen, das zu testen. In der kleinsten Version, die es gibt. Und es kann sein, dass du einfach ein Team-Meeting einberufst und zum Beispiel mal fragst, so, hey, wie ist es eigentlich? Wünscht ihr euch hier gerade was anders, wie wir uns hier führen, oder ist es eigentlich ganz cool als Führungskraft? Also einfach mal so ein Feedback einholen. Oder genau, oder einfach, also wie so ganz, ganz klein und profan einfach starten zu der Frage von Führung.
Mega gut. Leo, dann danke dir für das Gespräch und für deine Zeit. Und ja, was soll ich sagen? Noch einmal, wenn du möchtest, dann gehen die letzten Worte an dich.
Ich sag's jetzt nochmal so, also mal gucken, ob das dann noch on oder off record ist. Ich hätte noch eine Frage an dich.
Ja, gerne.
Ja? Okay. Na, mich würde einfach Also das, was ich von dir verstanden habe, ist, dass du mit Humans Are Happy dich viel durch den Stand der Wissenschaft gewühlt hast und das übersetzt in, wie können wir eigentlich Leben gelingend kreieren? Und das ist ja die Grundfrage in Potenzialentfaltung. Also wenn wir Potenzialentfaltung leben, dann erfüllt uns das zutiefst. Also da haben wir einfach Bock drauf. Da kommt der Freude. Ja. Und mich würde interessieren, ob es ein oder zwei Perspektiven aus der wissenschaftlichen Welt darauf gibt, wie du darauf schaust.
Ja, natürlich gibt es die. Genau. Also ich würde eher gestalten als kreieren sagen, weil kreieren hat für mich sowas Erschaffendes und ich kreiere ja nicht, also egal, das ist nur ein Wortduktus. Ich finde auch, es gibt verschiedene Bedürfnismodelle, die hilfreich sind. Und ich arbeite gerne beispielsweise mit einem, das sechs verschiedene Grundbedürfnisse hat. Und da gibt's auch sowas wie positive Beziehungen. Das könnte man ja dann in Belonging oder Zugehörigkeit zuordnen. Es gibt auch sowas wie Selbstentwicklung oder persönliche Entwicklung. Das könnte man in Becoming zuordnen. Dann gibt's noch ein paar mehr, sowas wie Autonomie oder Umweltbewältigung oder. Und ich glaube, was hilfreich ist, wenn wir wissen, dass wir Menschen alle, natürlich sind unsere Strategien, wie wir unsere Bedürfnisse erfüllen, die sind erstmal unterschiedlich. Aber wir haben alle kategorisierbar überschneidende Bedürfnisse. Und wenn man sich, glaube ich, schon darin Gedanken macht, wenn ich jetzt beispielsweise auf OE, auf Organisationsentwicklungsebene darauf schaue, wie kann ich, wenn ich hier Strukturen festlege, beispielsweise Führungsleitlinien, Führungskultur, wir haben heute viel über Führung gesprochen, aber auch wenn ich interne Kommunikationsguidelines oder Gestaltung vollziehe, wenn ich meine Gestaltung der Arbeitswelt durchdenke, ob im räumlichen oder organisatorischen Sinne, dann kann ich doch vielleicht nicht nur den Gewinnmaximierungsgedanken mitdenken, sondern auch die verschiedenen Bedürfnisse. Dass man nie alle Menschen glücklich machen kann, ist komplett klar. Und ich glaube auch nicht, dass eine Organisation, die Verantwortung dafür hat, dass alle Menschen dort immer happy sind, das ist totaler Quatsch. Aber eine Organisation hat in meinen Augen wohl die Verantwortung, ein Umfeld zu schaffen, das es eben ermöglicht, ein hohes Wohlbefinden zu entwickeln oder eben sein Potenzial zu entfalten. Und ich glaube daran, das funktioniert vor allem dann gut, wenn man nicht nur den Gewinngedanken in den Mittelpunkt stellt, sondern eben den Menschen mit seinen Bedürfnissen in den Mittelpunkt stellt. Und das sind auf der einen Seite wissenschaftliche Erkenntnisse und auf der anderen Seite sind es dann strukturelle Maßnahmen. Man kann sich auch hier überlegen, wo setze ich den Regler an? Ja, also will ich beispielsweise, das ist dann kein Regler von Struktur zu keine Struktur und Kultur, sondern beispielsweise schule ich jetzt meine 25 Individuen oder meine 250 Individuen oder wie viele Menschen in der Organisation arbeiten, gehe ich zu jedem einzeln, will ich zu allen 2000 Leuten einzeln gehen oder will ich vielleicht an der Struktur ansetzen und erreiche darüber aber dann eben auch wiederum alle oder fast alle, will ich bestimmte Menschen schulen oder wie auch immer oder will ich vielleicht sogar nicht nur an der Struktur, sondern an der ganzen Organisation ansetzen. Ja, also da haben wir sowas, worüber wir auch vorhin geredet haben. Mission, Vision, Zweck der Existenz. Es gibt auch sowas wie Gesellschaftsform. Also muss es eine GmbH sein oder will ich vielleicht mal drüber nachdenken, Verantwortungseigentum einzuführen? Will ich meine Mitarbeitenden vielleicht am Gewinn der Organisation beteiligen? Welche Auswirkungen hätte dieser Schritt auf die Identifikation der Mitarbeitenden mit der Organisation? Das sind alles Themen, die man wunderbar miteinander mergen oder zusammenführen kann. Und ja, da profitiere ich einfach, glaube ich, darin, dass ich mit Humans Are Happy mich viel auf so einer wissenschaftlichen Ebene mit Wohlbefinden beschäftigt habe, weil Organisationen und leider in meinen Augen, was heißt leider, aber es ist einfach so, häufig EntscheiderInnen so Fakten und Daten getrieben sind. Und dann kann man wunderbar natürlich anführen, hier schau, das sind einfach Bedürfnisse, hier ist ja, es gibt wunderbare Zahlen, ob von der Boston, nee, von Deloitte ist das, von der WHO, das Der Return on Invest für jeden Dollar, der in Mental Health investiert wird, liegt bei 4 bis 5, präventiv sogar 5,2 bis 5,7 Dollar. So, also es ist sehr, sehr finanziell auch lohnenswert, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und ich bin froh, dass ich mittlerweile einiges an Argumenten dafür habe und in der Zeit, als ich noch festangestellt gearbeitet habe, eben auch im Bereich Organisationskultur tätig war und deswegen eben diese Vokabeln zum Teil spreche und mich in diesen Strukturen auskenne. Und so kann ich das jetzt einfach zusammenführen.
Mega spannend. Ich hätte jetzt Lust, den Spieß weiterhin umgedreht zu lassen. Ich kriege ganz viel Neugier und Fragen. Ich fühle mich gerade noch erinnert an ein Interview. Ich glaube, das ist die vorletzte oder letzte Folge, die ihr dann hören werdet in meiner Podcast-Reihe, mit dem CMO von SAP, dem Chief Mindfulness Officer von SAP. Mhm. Und die haben ganz, also SAP, ne, Software, eine der größten Softwarefirmen der Welt, hat Mindfulness als Programm aufgesetzt. Also das Search Inside Yourself-Programm von Google haben sie es bei sich ausgerollt. Und der hat das verantwortet und die haben unter anderem super viele Kennzahlen erhoben. Die sind ja sehr datengetrieben. Das ist ja Softwareunternehmen. Und er hat mir dann, also ich weiß nicht die exakten Zahlen, aber dieser Return on Invest von 4, ich glaube, die haben sogar noch krassere Zahlen.
Das wäre spannend, da ranzukommen.
Ja. Ich kann euch verbinden.
Mega gerne, mega gerne. Ja, Wahnsinn.
Cool. Leo, danke.
sehr, sehr gerne. Jetzt habe ich auch eine Frage beantwortet. Macht auch immer wieder Spaß, diese Rolle. Naja, danke an alle, die zugehört haben. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Und danke für deine Zeit da draußen, liebe ZuhörerInnen. Danke, Leo. Und ich würde einfach sagen, bis bald. Und an alle, die zuhören, bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Tschüss.